Ja, einen schönen guten Morgen hier im Saal und auch bei euch zu Hause. Seid herzlich willkommen. Es ist jetzt ein paar Wochen her und ich war unterwegs auf einer einspurigen Straße, die einen Abschnitt hat, auf dem parkende Autos stehen und zwischendurch Lücken sind, wo dann der entgegenkommende Verkehr ausweichen kann, damit dann der andere Teil auf dieser Straße weiterfahren kann. Nun war es, diese Fahrstraße fahre ich öfters und meistens bleibe ich auch vorher stehen, wenn ich sehe, da kommt einer von oben, bleibe ich vorher schon stehen, dass er so durchfahren kann. An diesem Tag hatte ich es aber besonders eilig und ich kannte ja die Straßenverkehrsordnung und ich wusste, dass ich schon im Recht bin, wenn ich auf dieser Straße einfach fahre, weil der entgegenkommende Verkehr muss ja ausweichen, weil auf deren Seite war ja das Hindernis. Nun hatte ich nicht damit gerechnet, dass ein anderer, ein entgegenkommender Fahrer, darüber anders gedacht hat, sodass er mir frontal entgegenkam und die Lücke, die sich dann bot, quer genommen hat, sodass ich nicht mehr um ihn herum zukam. Dann habe ich das Fenster runtergekurbelt und gefragt, was das jetzt für eine Aktion war, weil er hätte ganz locker in diese Stelle reinfahren können. Ich wäre an ihm vorbeigefahren und er wäre hinter mir gleich wieder auf die Straße zurückgefahren und wäre vorbei gewesen. Also aus meiner Sicht gar kein Problem. Was war jetzt los? Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, es war von meiner Seite aus keine weise Entscheidung, weil beide haben wir Zeit verloren und das nicht wenig. Der andere musste sogar noch länger in der Lücke dann stehen, weil hinter mir mittlerweile schon andere Fahrzeuge waren. Und wir haben uns wahrscheinlich übereinander geärgert. Kann heute noch sein, dass mir dieser Ärger wieder hochkommt, weil ich es einfach bis heute nicht verstanden habe, warum man so verbohrt sein kann. Nun denn, es war auf jeden Fall nicht weise. Aber was ist Weisheit? Möchte nicht jeder von uns weise sein? Wir haben gerade eine Definition gehört aus Wikipedia. Nun, Simon, weiß ich nicht ganz genau, welches Wikipedia du genommen hast. Bei mir steht, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Ich meine, es kommt das Gleiche dabei raus, aber dieser Artikel war eben länger und da konnte man verschiedene Formen der Definition dann natürlich finden. Und so sieht man, wie unser Wissen geformt wird. Nämlich je nachdem, worauf man dann den Fokus legt. Also, wer möchte denn von uns nicht weise sein? Weisheit im Treffen von Entscheidungen, Weisheit im Umgang mit Mitmenschen, bei der Kindererziehung, Weisheit im Verhalten in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Kurz, Weisheit ist das Wissen darüber, das Leben richtig und sinnvoll zu gestalten. Und das möchte doch eigentlich jeder von uns, oder? Gott war und ist weise. Schon vor Begründung der Welt hat er mit dem Fehlverhalten seiner Geschöpfe gerechnet und einen Plan gefasst. Ich habe mit dem Fehlverhalten meines entgegenkommenden Fahrers nicht gerechnet, obwohl man in der Fahrschule doch defensives Fahren lernt, also eben mit Fehlverhalten anderer zu rechnen. Gott hat das getan, schon vor Beginn der Welt. Und damit kommen wir heute Morgen zu unserer Predigtreihe zum 1. Korintherbrief. Wir erinnern uns an die vorangegangenen Predigten und an wen die Worte, die dort der Paulus aufgeschrieben hat, gerichtet war, nämlich an Menschen mit den verschiedensten Hintergründen, in verschiedensten Lebenslagen. Arme und ein paar Reiche, einfache und ein paar gebildete Menschen waren da zusammen. Aber eines hatten sie gemeinsam. Sie hatten Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen. Das war ihr Mittelpunkt. Das war das, was sie ausgemacht hat. Also, was ist dann Gottes Weisheit, in der es im heutigen Abschnitt geht? Wir versuchen es heute Morgen mal eine Antwort darauf zu finden und ich starte mit dem Vers 6 aus dem 2. Kapitel und lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Vers 6. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wir diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Am letzten Sonntag hat uns Dennis aus den ersten 5 Versen verdeutlicht, wie wichtig es Paulus war, dass die Korinther sich nicht auf die menschlichen Weisheiten verlassen und die Menschen in den Mittelpunkt stellen sollten, sondern dass sie sich ganz auf Christus, den Gekreuzigten, konzentrieren sollten und eben auf Gottes Kraft. Und dazu hatte Paulus bereits in den ersten Kapitel geschrieben, dass Gott die Klugheit oder auch die Weisheit dieser Welt als Torheit entlarvt hat. In Kapitel 1, Vers 25 hat er geschrieben, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Und Vers 30, er, Gott, hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Jetzt denkst du vielleicht, das haben wir doch jetzt alle schon gehört. Irgendwie drehen wir uns da jetzt im Kreis. Aber ist es nicht so, wenn man ein besonderes Thema auf dem Herzen hat, auch so in Gesprächen und Unterhaltungen, dass man immer wieder so darauf zurückkommt und es nochmal unterstreichen will, nochmal was dazu sagt und es vielleicht nochmal vertieft? Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Paulus hier in den ersten 2 Kapiteln einfach versucht, eine Grundlage zu schaffen, da worauf es wirklich drauf ankommt, um dann in den weiteren Verlauf seines Briefes auf die konkreten Themen dann einzugehen. Und so ist es hier auch mit dieser Weisheit, mit der Weisheit Gottes. Er will uns deutlich machen, dass er diese Botschaft weitergeben soll und will und das, was das bedeutet für die einzelnen Menschen. In Sprüche 3 heißt es, durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter der Erde Wasser hervorsprudeln und aus den Wolken Regen fallen. Die Menschen denken, sie wären weise und treffen weise Entscheidungen. Und was ist? Heute sitzen wir auf dem Ast, an dem wir selber sägen. Das war nicht Gottes Plan gewesen. Er hatte weise Entscheidungen getroffen und Verhaltensweisen sind eingefordert, die dazu führen sollten, dass die Menschen glücklich und gut versorgt ihr Leben leben können. Aber nein, der Mensch hat gedacht, er wäre schlauer und hat sich von einer anderen Idee überzeugen lassen, nämlich selbst wie Gott zu sein. Natürlich hat uns Gott in seinem Bilde geschaffen, aber er hat es getan, dass wir Menschen in Abhängigkeit von ihm leben und handeln. Und da gibt es einen ganz besonderen König, ich glaube, ihr wisst schon, wen ich da meine, das war natürlich der König der Weisheit, der Salomo, von dem schreibt die Bibel in 1. Könige 9, schenk deinem Diener ein gehorsames, hörendes Herz. Es ist ein Gebet von Salomo. Damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Dem Herrn gefiel Salomos Antwort. Und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte. Und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder den Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und da kann man sich mal die Aufgabe machen und mal die Sprüche lesen oder auch mal den Prediger lesen, von dem man denkt, dass es auch der Salomo geschrieben hat. Also es ist faszinierend, was dort für weise Weisheiten vergeben werden. Auch wenn das Ende von Salomo nicht mehr ganz so weise war. Auch lohnenswert, diese Geschichte mal zu lesen. Aber die Weisheit Gottes ist einfach so groß, dass wir Menschen uns so viel abgeschaut haben von den Technologien Gottes. Aus der Natur, für die Wissenschaft, für die Technik. und können manche Dinge bis heute nicht wirklich verstehen, warum sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Manches würden wir gerne so übernehmen aus der Tierwelt, aber wir können es nicht, weil uns die technischen Voraussetzungen dazu fehlen. Und das ist doch eigentlich faszinierend und spannend zugleich, dass wir es mit so einem Gott zu tun haben, der uns so viel gegeben hat, dass wir Menschen heute noch hinterherhinken und denken, mit dem, was wir so geschaffen haben, wären wir die Geschöpfe überhaupt. Und tatsächlich haben wir vieles kaputt gemacht. Gottes Regeln und Vorgaben waren zum Schutz für uns Menschen. Und einiges davon steht sogar in unserem Grundgesetz. Weil viel weiser konnten wir auch nicht sein, als das, was uns Gott schon vorgegeben hat. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 18, da rief er ein Kind und stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenken würde. Wie komme ich da jetzt auf diesen Vers? Ich musste daran denken, weil jetzt vor 2-3 Wochen wurde nochmal bestätigt, dass Kinderrechte jetzt ins Grundgesetz übernommen werden sollen. Nachdem man jahrelang darüber diskutiert hat und zum Schluss über die Formulierungen diskutiert hat, wenn der Mensch sich auf Gottes Weisheiten verlassen würde, wenn Gott der Mittelpunkt unseres Lebens wäre, dann müssten wir so etwas nicht machen. Gott sei Dank, der uns so viel gegeben hat und der so weise und so vorausschauend war und ist. Ein Geheimnis. Wir haben in Vers 7 von einem Geheimnis gelesen. Ein Geheimnis ist eine meist sensible Information über Fakten oder vermeintliche Fakten, die jemand für sich behalten möchte, beziehungsweise die nur einem oder wenigen Besitzern zugeordnet ist. Eine Geburtstagsüberraschung zum Beispiel sollte erstmal geheim bleiben, damit das Geburtstagskind auch eine Überraschung erhält und sich überraschend freuen kann. Nicht über das, was er sich sowieso gewünscht hat und wusste, dass er es schon kriegt, sondern über das, was man sich schon immer gewünscht hat und tatsächlich dann auch bekommt, was nicht selbstverständlich ist. Da ist Spannung dabei, da ist man aufgeregt, da hat man Vorfreude. Und was wird es sein, wenn man dann dieses Geheimnis enthüllt, wenn man dieses Geschenk dann auspackt? Was wird drin sein? Hier der Pirat, der seine Schatzkarte richtig gelesen hat und den Schatz gefunden hat, der war gespannt, was er dann dort findet, was da jemand versteckt hat. Edelsteine, Gold oder vielleicht nur alte Kleider. Gott hat uns eine Schatzkarte hinterlassen zur Ergründung seiner Geheimnisse und sie uns in einem Buch verpackt zur Verfügung gestellt. Das ist die Bibel. Und darin dürfen wir sein Geheimnis, seinen Schatz entdecken und das, was er uns alles verheißen hat. Vers 8. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von einem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Gottes Geheimnis. Auch an die Epheser schreibt Paulus dazu. Es handelt sich bei diesem Plan, in Kapitel 3, Vers 3, es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist geoffenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Geheimnisse sind dazu da, um neugierig zu machen. Wenn man Aufmerksamkeit haben möchte, dann muss man jemandem anderen was zuflüstern. Und dann sind genug andere da, die wissen wollen, was dann da jetzt geflüstert wurde. Das Geheimnis will man lüften. Um ein Geheimnis zu lüften, muss man forschen. Muss man Zeit damit verbringen. Wie viele Archäologen sind unterwegs, um die Geheimnisse der Vergangenheit unserer Erde zu lüften und haben gegraben und gegraben und Sandhaufen um Sandhaufen beiseite geschoben, um kleine Scherben zu finden und Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken oder um Schätze zu finden. Sollte es dabei nicht auch so sein, dass unser Nächster, mein Gegenüber, meine Frau, meine Kinder, solche Geheimnisse sind, bei denen es wert ist, sie zu erforschen und sie zu entdecken, immer wieder aufs Neue, den Schatz darin zu entdecken, der sie oder er in Gottes Augen ist? Hat uns Gott dazu nicht befähigt, dass wir einander einfach als wertvoll gegenüberstehen? Wie ist das in unserer Zeit? Geheimnisse sind eigentlich weniger vorhanden. In den sozialen Medien, da preist man alles von sich an. Da zieht man sich komplett aus. Da wird jede Minute des Tagesablaufs dokumentiert für Millionen von Followern. Da wird jede Urlaubsbegegnung, die man macht, in Fotos festgehalten und gleich gepostet. So dass, wenn man zu Hause ist, man eigentlich nichts mehr zu erzählen braucht, weil alle wissen ja schon. Es ist ja kein Geheimnis mehr, wo man gewesen ist. Geht da nicht so ein bisschen die Spannung verloren und ist man dem schon nicht schon mittlerweile überdrüssig bei den ganzen Informationen, die man da bekommt? Fehlt da nicht so ein bisschen so diese Spannung, etwas zu entdecken, etwas zu erforschen? Könnten wir uns vorstellen, was es ist, was Gott für uns bereithält? Machen wir uns die Mühe, das zu erforschen, sein Wort zu lesen und zu gucken und zu ergründen, tief zu graben, was das für mich und für mein Leben bedeutet? Dieses Bild, was ihr da im Hintergrund seht, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich gehe davon aus, dass es die meisten schon mal gesehen haben. Es zeigt eine alte Frau. Ich höre keine Widerworte, also ihr seht alle eine alte Frau. Nicht. Wer sieht denn etwas anderes? Was siehst du? Du siehst eine junge Frau. Ja, es könnte vielleicht daran liegen, dass dieses Bild eben auch eine junge Frau zeigt. Könnt ihr beide Frauen sehen? Fällt es jemandem schwer, eine von den Frauen zu sehen, die eine und die andere nicht zu sehen? Vielleicht ganz kurz versuche ich mal zu skizzieren für diejenigen, die es nicht sehen. Das hier ist die Stupsnase von der jungen Frau. Und das ist das Auge, das ist das Ohr und hier ist die Kinnpartie. So, mit dem Hütchen auf. Wenn man jetzt von der anderen Seite schaut, dann ist plötzlich das hier eine große Nase mit einem Knubbel drauf, hier ein Auge und hier der Mund und so ein spitzes Kinn. Das ist die alte Frau. Und ihr könnt euch jetzt bemühen, wie ihr wollt, ihr werdet nie beide gleichzeitig sehen. Ihr seht entweder die eine Frau oder die andere Frau. Es ist eine optische Illusion. Also ziemlich cool gemacht, finde ich. Nie beide gleichzeitig. Vielleicht gibt uns das so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie wir dieses Verständnis für Gottes Geheimnis bekommen und wie es dazu Gottes Weisheit braucht. In Sprüche 8 schreibt Salomo über die Weisheit und macht dort auch deutlich, wie wichtig sie war und ist. Der Herr hat mich ganz am Anfang geschaffen, als erste Schöpfung noch vor allen anderen. Schon bevor alles andere in irgendeiner Form geschaffen wurde, hat Gott schon die Weisheit geschaffen. Und in Vers 30, als er Gott das Fundament der Erde legte, war ich als Baumeisterin an seiner Seite. Ich war seine Freude Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Und was ist? In Jesus haben wir die personifizierte Weisheit. Und dazu müssen wir nur auf sein Leben schauen und anschauen, wie er sich verhalten hat, um das zu erkennen. Also eigentlich nicht schwer, die Bibel aufschlagen und zu schauen, wie hat Jesus gelebt. Dann sehen wir, was weises Leben bedeutet. Und jetzt zu dem Bild nochmal, nie beide Seiten gleichzeitig und zu dem Geheimnis Gottes. Gott ist heilig und wir sind sündige Menschen. Das ist die eine Frau. Aber wir sind durch Jesus gerechtfertigt. Das ist die andere Frau. Beides gleichzeitig und doch so unterschiedlich. Wir sind geheiligt und bekommen einen Anteil an Gottes Herrlichkeit. Oder eine andere Begebenheit, wo es heißt, dass wir, wenn wir schwach sind, in Gottes Augen gerade dann stark sind. Also solche Gegensätze, die sich in einem einzigen Menschen befinden, ein bisschen verdeutlicht durch dieses Bild. Beides vorhanden, aber nie beides gleichzeitig sichtbar, je nachdem, sondern immer nur nach dem, aus welcher Perspektive ich drauf schaue. Und so ähnlich stelle ich es mir vor mit Gottes Geheimnis. Um Gottes Geheimnis zu erkennen, muss ich einen Standpunkt einnehmen, der es mir ermöglicht, mich auch mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Sehe ich mich als Mensch ohne Gott, ohne Hoffnung? Oder sehe ich mich als Kind Gottes, das um sein Fehlverhalten weiß, aber genauso darum, dass Jesus für meine und deine Sünden gestorben ist? Es ist, ich bleibe ein und die gleiche Person, es bleibt das gleiche Bild, doch worauf konzentriere ich mich? Worauf ist mein Leben ausgerichtet? Und damit ich die richtige Perspektive einnehme, ohne dabei die andere zu vergessen, hat Jesus mir seinen Heiligen Geist geschenkt. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und zu dem Zeitpunkt wusste er schon, dass es Fehlverhalten geben wird, weil er hat sie in seinem Bilde geschaffen, zu eigenständigen Entscheidungen. Und er hat alles dafür vorbereitet, dass es eine Lösung gibt, die über unser Verständnis hinausgehen. Und dieses Geheimnis hat er uns durch seinen Geist enthüllt. Unser Körper, unser Leib darf Tempel des Heiligen Geistes sein. Auch, so hatte der Klaus gesagt, wenn es immer mal wieder eine Tempelreinigung bedarf. Und wie leicht ist das gerade in stressigen Zeiten oder in dieser Zeit, in der wir momentan leben, dass es passiert, dass unser eigener Geist die Oberhand gewinnt und dadurch manche Entscheidung nicht weise getroffen wird. Wir sind geheiligt, aber laufen immer wieder Gefahr, zurückzufallen in unser ursprüngliches Leben, in alte Verhaltensmuster und in sündige Verhaltensweisen. So wie die Korinther, die, erinnert euch, in einer Hafenstadt wohnten, wo eigentlich es gang und gäbe war, sündiges Verhalten an den Tag zu legen. Immer wieder damit konfrontiert, woraus sie eigentlich gerettet waren und immer wieder in der Versuchung, auch dahin zurückzufallen. Und vielleicht geht es auch uns da. Gottes Geist möchte uns dazu führen, dass wir das erkennen und wahrnehmen und dass er uns dadurch stärkt, an Gott, an Jesus festzuhalten. Mir kam irgendwie eine Begebenheit aus Lukas 10 dabei in Erinnerung, als Jesus mit seinen Jüngern durch ein Dorf zog und dort Maria und Martha kennenlernte. Und dort war es, dass er dann bei ihnen zu Gast war und mit seinen Jüngern sich unterhalten hat und Maria hat sich dazugesetzt und zugehört. Und die liebe Martha war ganz versessen darauf, ihre Gäste zu bewirten. Also ein ganz normales menschliches Verhalten. Wir würden sagen, ja, das ist auch weise, dass man jetzt alles zubereitet und vorbereitet, während die beschäftigt sind, dass wenn sie gleich dann Hunger haben, dass sie dann an den gedeckten Tisch kommen. Und irgendwann hat sie einfach gereicht, dass sie sich da abrackert und ihre Schwester sitzt da schön und hört zu oder was auch immer sie dort dann gemacht haben. Und sie geht zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und was sagt Jesus? Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Menschliche Weisheit, göttliche Weisheit. So vieles, was uns so logisch erscheint in unserem alltäglichen Tun, wird plötzlich aus dem Blick Gottes so nichtig, so unwichtig. Und dann sagst du dir, nee, es muss doch gemacht werden. Wer soll es denn sonst machen, wenn nicht ich? Und du bist aufgewühlt und aufgeregt und findest einfach keinen Frieden und machst und tust. Und am Ende musst du dir noch sowas anhören von Jesus. Was ich an dieser Stelle interessant finde, ist, dass Jesus nicht zwischendurch zu ihr gegangen ist und gesagt hat, Martha, das ist jetzt schön und gut, dass du jetzt hier so am Hauswirtschaften bist, aber nun mach mal eine Pause und setz dich mal zu uns. Wir haben so viele Sachen zu erzählen und so schöne Dinge dir vorzustellen. Nee, macht er nicht. Kann einem vielleicht im ersten Moment auch erschrecken. Jesus kommt nicht zu dir, um dich daran zu erinnern, dass das, was du gerade tust, nicht unbedingt das Richtige ist, das Weise ist. Er wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Ich verstehe es so ein bisschen als Hohlschuld. Jesus ist da, aber er drängt sich nicht auf. Wenn du die Begebenheiten aus dem Neuen Testament liest, mir fällt jetzt im Moment spontan keine Ausnahme ein, dann war Jesus immer da, aber die Menschen mussten zu ihm kommen. Und wenn sie bei ihm waren, hat er sie gefragt, ja, was willst du denn? Was willst du, dass ich dir tun soll, wo der blinde Mann bei ihm war? Die Aussätzigen sind zu ihm hingekommen. Der Gelähmte am See Bethsaida, was möchtest du denn, was ich dir tue, den man zu ihm gebracht hat? Zu Jesus gehen. Vielleicht auch mit einem Vorwurf, weil irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Aber zu Jesus gehen. Und Jesus gibt dir eine Antwort. Am Am schlimmsten ist es für diejenigen, die Jesus nicht wollen. Denn dort geht er weg. Dort, wo er keinen Raum bekommt, dort geht er weg. Ist es nicht ein Geheimnis, das manche Menschen mit sich tragen, wenn sie in so einer ausufernden Situation, in einer Eskalationssituation, da wo man alle anderen in Unruhe, in Panik geraten, plötzlich in vollkommener Ruhe und mit einem Frieden ausstrahlen und dann im richtigen Moment zu packen? Wünschen wir uns das nicht manches Mal, dass uns das so, dass wir so von Jesus ergriffen sind, dass wir das können? Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben aussieht. Es gibt Situationen, das sind für mich auch große Geheimnisse. Wenn Menschen, die in einem tiefen Glauben stehen, leiden müssen, vieles auf sich nehmen müssen, warum das so ist. Darauf habe ich keine Antwort. Aber was der Apostel Paulus versucht uns zu zeigen, ist, dass wir zu Gott, zu Jesus kommen müssen. Auch wenn wir ihn als den Erlöser kennengelernt haben, dann reicht das nicht aus, um ein geistliches und christliches Leben zu führen. Lass ich Gottes Geist in mir zur Entfaltung bringen, den Geist, den er mir geschenkt hat, sodass mein Geist durch Gottes Geist geführt wird? Ich habe es versucht, in diesem kleinen Schaubild ein bisschen zu verdeutlichen. Da ist mein Geist, mein Leben, mein Ich. Und das Gottes Geist, den er mir geschenkt hat. Aber umso weiter ich mich wegbewege, umso weniger ich mich für ihn interessiere, umso weniger von diesem Geist in mir ist aktiv. Also ich verliere ihn nicht, aber er ist nicht aktiv. Nur wenn ich mich mit ihm beschäftige, wenn ich ihn nähere, wenn ich ihm sage, ich brauche dich, nur dann kann er auch aktiv sein. Und umso mehr und so öfter ich das mache, umso mehr von diesem Geist Gottes kann in mir zur Entfaltung kommen. In Johannes 3, da hat Johannes der Täufer so etwas in menschlicher Form gesagt. Da sagt er von Jesus, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und dass wir in diesem Dilemma leben, dass wir herausgefordert sind, diesem Geist Gottes den Raum zu geben, das schreibt in Galater 5, Vers 17. Die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Gottes Geist wirkt, will wirken. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Geistliche Menschen sind von Gottes Geist erfüllt. Und nur wenn das so ist, dann kann ich auch mit diesen Worten das zum Ausdruck bringen, was Gottes Geist mich lehrt, was das Gotteswort, was ich durch Gottes Wort in Erfahrung bringe. Was denken wir von Menschen um uns her, die mit Gott nichts zu tun haben? die Gottes Geist eben auch nicht haben. Mache ich mir da bewusst, wie geistlich ich eigentlich selber bin? Kommt das in meinem Leben und damit im Umgang mit meinen Mitmenschen zum Ausdruck? Oder wundere ich mich darüber, dass sie das nicht verstehen, dass wie dein Leben mit Jesus aussieht und worauf es ankommt, dass man dies nicht tun sollte und jenes nicht machen sollte oder dass man das machen sollte oder jenes eben nicht? Wundere ich mich, ärgere ich mich darüber? Paulus gibt uns eigentlich die Antwort darauf. Das macht gar keinen Sinn, weil die Menschen können das nicht verstehen, wie wir leben, die wir Gottes Geist in uns haben. Und an die Epheser in Kapitel 1 schreibt der Paulus: Ich kann nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Jesus begegnen und ihn immer besser kennenlernen durch seinen Geist. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alles diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift: Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Es braucht keine Wissenschaft, kein Studium. Dazu brauchen wir nur unseren Herrn Jesus Christus. Es spricht nichts dagegen, dass man sich fortbildet und weiterbildet und einen guten Abschluss macht. Auch gegen die Wissenschaft spricht es überhaupt nicht. Aber wenn ich mich darauf verlasse und nur das im Auge habe, dann führt es mich nicht wirklich weiter. Jesus Christus soll und darf der Mittelpunkt deines Lebens sein. Er allein ist das Geheimnis Gottes und damit Gottes Weisheit. Und durch seinen Geist wird es uns offenbart. Darum sollten wir uns von den Stimmen dieser Welt nicht in die Irre führen lassen. Oder lest ihr in der Zeitung irgendwas von Gott und seinen Vorstellungen? Eher weniger. Man kann froh sein, dass ab und zu bestimmten Stunden des Tages im Radio so Morgengedanken berichtet werden aus der Bibel. Meistens oder oft sehr gute Impulse. Aber ansonsten findet man da wenig. Viele Ideen, viele Vorstellungen, wie sich die Zukunft entwickelt, was man tun muss, damit das alles auch noch wieder besser wird. Aber von Gott lesen wir nichts. Deswegen lassen wir uns nicht in die Irre führen von Ideen und Vorstellungen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, sondern die Menschen, die ohne Gott versuchen, etwas zu entwickeln, laufen in die Irre. Weil ohne Gott können wir nichts tun, können wir auch die Schöpfung nicht retten. Da, wo der Mensch die Finger aus der Schöpfung rausnimmt, aus der Natur rausnimmt, da passiert ein Wunder. Da regeneriert sich die Natur, ohne menschliches Zutun. Warum? Weil Gottes Weisheit so gewaltig ist. Hören wir auf unseren Herrn und Gott und lesen wir sein Wort. Kolosser 2, wieder Paulus. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Halt daran fest. Lass dich nicht von irgendwelchen Ideologien fehlleiten. Lies Gottes Wort. Und woran erkenne ich jetzt weises Handeln? Wie erkenne ich, ob ich mit meinem Gegenüber wirklich so umgehe, wie es weise ist? Jakobus 3. Vers 17. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Und somit können wir an Jesus sehen und lernen, wie gelingendes, weises Leben aussehen kann. dass wir wissen, dass dazu die Kraft Gottes nötig ist, dass der Heilige Geist nötig ist und dass wir um das Ziel wissen, auf das wir zugehen, nämlich eine Ewigkeit bei unserem Herrn und Gott. Ich komme zum Schluss mit einem Vers wieder aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Er gibt sie allen, die ihn ernstlich und mit gläubigem Herzen darum bitten. Darum lerne Gott, Jesus, so zu lieben und eine unablässige Gemeinschaft zu pflegen, damit sein Geist dich füllen kann. Dass du hungerst nach Gottes Weisheit, dass du neugierig bist, was er dir zu sagen hat, dass du immer mehr davon erfährst, wer Gott eigentlich ist. Und damit diese Weisheit Gottes, damit Gott schlicht und ergreifend immer mehr Teil deines Lebens wird. Und bete, dass Gott dir dabei hilft, ihn immer besser zu erkennen und in seinem Sinn zu leben, sodass du dich auf dem richtigen Weg bewegst und damit mit ihm zum Ziel. Ich erinnere nochmal, Weisheit ist das Wissen darüber, das Leben richtig und sinnvoll zu gestalten, mit Gottes Hilfe. Paulus aus Kolosser 1. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dazu wünsche ich uns Gottes Segen und viel Kraft für die vor uns liegende Woche. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank dafür, dass du zu uns gekommen bist, um uns zu zeigen, wie lieb Gott uns hat. Dass du alles aufgegeben hast und für uns sogar gestorben bist, damit wir Menschen sehen, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Dass wir sehen dürfen, dass seine Liebe so groß ist, dass er schon vor Zeiten, vor der Schöpfung, alles so zubereitet hat, dass das gelingen kann, auch mit unserem Fehlverhalten. Dafür preisen wir dich und danken dir und bitten dich, dass es in unserem Leben zum Ausdruck kommt, dass deine Weisheit in uns zur Entfaltung kommt und wir in dem Umfeld, in das du uns gestellt hast, zum Segen für die Menschen um uns her sein können. Du siehst, wie viel Not und Elend um uns herum herrscht, wie viel vielleicht auch in unserem Herzen ist, an Ängsten, an Sorgen. Herr, begegne du uns. Lass uns zu dir kommen. Lass uns, dass wir uns aufmachen zu dir und ja, dich um deine Hilfe bitten. Wir preisen dich und wir danken dir. Wir befehlen uns dir an. Amen.